Der Radio Mikrowellen Podcast. Von Kids für Kids. Etage. Das Kinder- und Jugendmedienzentrum des Stadtjugendring Ulm.
Und da sind wir wieder, die verrückten Vögel von den Freitagsreportern mit dem Thema Fake News.
Zu hören sind Sidat, Julian, Franz, Tom und Mara. Stellt euch vor, auf TikTok geht ein Video rum, in dem behauptet wird, dass alle Schulen plötzlich ab nächster Woche wieder schließen, weil es ein neues, gefährliches Virus gibt. Viele Schüler teilen das Video und alle sind sehr besorgt. Aber beim genaueren Hinsehen stellt sich heraus, dass das Video alt ist und die Infos gar nicht mehr zutreffen. Hier wird eine falsche Nachricht verbreitet, um Panik zu machen. Seriöse Nachrichten hingegen prüfen genau, ob die Infos stimmen, bevor sie veröffentlichen. So zum Beispiel die beiden Online-Journalistinnen Leonie Maschke und Laura Libuschik von der Ulmer Südwestpresse. Sie sind jetzt unsere nächsten Gäste hier bei der Mikrowelle über Verantwortung, Moral und vieles mehr. Hallo zusammen.
Stellen Sie sich bitte einmal vor.
Mein Name ist Leonie Maschke, ich bin hier die stellvertretende Online-Leiterin. Ich bin seit 10 Jahren jetzt bei der Südwestpresse, 10,5.
Ja, ich bin die Laura Libuschik. Ich leite die Online-Redaktion bei der Südwestpresse jetzt erst seit ein paar Monaten und davor habe ich auch das Volontariat hier bei der Südwestpresse sogar gemacht. Bin jetzt insgesamt seit 5 Jahren dabei.
Wir haben gehört, dass Sie Online-Journalisten sind. Was machen Sie denn da eigentlich?
Also wir sind eigentlich für alles verantwortlich, was ihr so auf swp.de findet, also auf unserer Webseite. Wir vertreiben sowohl die Texte der Reporter, wahrscheinlich ist es gerade schon ein bisschen zu kompliziert, wie ich es erkläre, oder? Genau, okay. Also wir bestücken die Seite, die ihr seht in der App, im Web. Wir schreiben natürlich auch selber Texte. Das sind öfter mal kürzere Geschichten oder auch Servicestücke. Zum Beispiel, wenn es irgendwas Großes gibt in Ulm, wie ein Schwermontag, da machen wir natürlich ganz viele Servicegeschichten drumherum. Wo kann man parken? Wo kann man sein Schlauchboot aufpumpen? Auch mal so nettere Geschichten, aber natürlich auch Gerichtsgeschichten oder Polizeigeschichten.
Und was jetzt noch zum Online-Journalismus dazugehört, ist natürlich Social Media. Das heißt, wir haben einen Instagram-Kanal, da kümmert sich dann eine Kollegin hauptverantwortlich darum. Und da guckt sie natürlich auch, dass da entsprechend Posts da sind, dass diese Reels da sind, also die Videos, die man auf Instagram sieht. Genau, das gehört auch noch zu uns.
Wie finden Sie denn heraus, ob das, was Sie schreiben, überhaupt real ist, sage ich mal?
Also wenn wir jetzt aufs Lokale und Regionale schauen, haben wir natürlich den großen Vorteil hier, dass wir entsprechende Stellen haben, wo wir halt auch nachfragen können. Also zum Beispiel im Rathaus, im Landratsamt oder vielleicht sogar bei den Personen selber, die von der Geschichte vielleicht betroffen sind. Das ist natürlich immer die erste Quelle und dann gibt es natürlich auch noch, dass wir noch woanders nachfragen. Also wir versuchen immer mehrere Personen dann zu fragen, die mit der Geschichte zu tun haben könnten und dadurch können wir auch ein bisschen abchecken, ist es jetzt richtig oder ist es ein Gerücht?
Ja, also vielleicht ergänzend, wir schauen halt, dass wir nie ein Quellengeschichten haben, also dass es immer mehrere Quellen gibt, die uns die Geschichte bestätigen. Es gibt natürlich aber auch Stellen, die wir als vertrauenswürdig erachten und es sind beispielsweise Behörden, Ämter, wenn uns der Bürgermeister was sagt, da geht man jetzt erstmal nicht davon aus, dass der einen anlügen würde, aber natürlich gilt es auch da immer mit verschiedenen Leuten zu sprechen und nicht nur mit einer Person. Die Polizei beispielsweise wäre auch so eine Stelle, der man einfach vertraut, heißt aber nicht, dass da nicht auch mal Fehler passieren und man das nochmal überprüfen muss, auch im Nachgang. Und gerade wenn mal die Behörden, sage ich jetzt mal, selber betroffen sind, dann ist es natürlich auch immer noch mal eine andere Geschichte. Da muss man auch noch mal andere Personen fragen.
Sie müssen jeden Tag einen neuen Artikel schreiben, also jede Woche einen Artikel schreiben, oder?
Wir müssen sogar jeden Tag neue Artikel schreiben. Also es passiert ja jeden Tag was auf der Welt und auch in Ulm, in der Stadt. Und da sind wir natürlich immer ganz nah dran am Geschehen und wir schreiben eigentlich mehrere Artikel am Tag, würde ich jetzt einfach mal sagen, jeder, ja.
Dann hätte ich die Frage, Sie müssen ja dann überprüfen mit verschiedenen Quellen. Dauert es nicht viel Zeit?
Also manchmal dauert es natürlich länger. Also es kann auch mal sein, dass man auf eine Antwort 1 oder 2 Tage wartet. Gerade wenn man zum Beispiel per Mail eine Anfrage schickt, kann es natürlich schon mal sein, dass es länger dauert. Aber wenn man jemanden direkt anrufen kann, dann geht es auch oft ganz schnell. Und bei manchen Sachen die jetzt nicht so kritisch sind, da muss man natürlich jetzt auch nicht die Riesenrecherche immer machen.
Und es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf das Thema an. Also wenn ihr jetzt als Journalisten sagt, ich habe ein Thema, das interessiert mich besonders und ich möchte da besonders recherchieren, dann ist es ja auch okay, wenn ihr da mal ein bisschen länger braucht, wenn ihr dann die entsprechenden Quellen auch einfach anschreiben müsst, anrufen müsst, die dann vielleicht auch ein bisschen Zeit brauchen, um eine Antwort zu formulieren. Da ist es kein Problem, wenn es jetzt natürlich, ich sage jetzt mal, die sogenannten zeitkritischen Themen sind. Das heißt, ihr bekommt irgendwas mit und es muss schnell gehen sozusagen. Dann ist ein bisschen kritischer, aber auch da achten wir natürlich drauf, dass das alles gut recherchiert ist und dass, wenn wir mal, wenn eine Info fehlt, dass wir diese Info dann entsprechend auch nachliefern und dann nochmal belegen können, es ist tatsächlich so passiert, wie es passiert ist.
Ist es manchmal schwierig, Leute zu finden, die halt über eine bestimmte Sache Auskunft geben können?
Ja, es ist schon manchmal schwierig. Noch schwieriger ist es aber, Leute zu finden, die auch Auskunft geben wollen. Also es ist manchmal so, dass es eben gerade bei zeitkritischen Sachen gerne mal so ist, dass sich die Behörden oder die Polizei manchmal auch noch bedeckt hält, weil sie einfach noch nicht alles sagen kann und will. Und da müssen wir natürlich dann auch Rücksicht nehmen und warten, bis es soweit ist. Aber klar, es ist schon nicht immer ganz einfach, die Leute zu finden. Und man ist schon auch am Rumtelefonieren. Also man muss schon mehrere Leute anrufen, bis man seine Informationen zusammen hat. Und
heißt es denn auch, dass die Online-Redaktion dann schneller arbeiten muss als die anderen Abteilungen?
Ja, die Online-Redaktion muss schneller arbeiten als die anderen Abteilungen, weil im Print zum Beispiel könnt ihr ja auch einen Artikel, da könnt ihr euch Zeit lassen sozusagen. Also wenn ihr dann irgendetwas mitbekommt über den Tag, muss dieser Artikel halt bis abends in der Zeitung drin sein, damit sie am nächsten Tag gedruckt werden kann. Online ist es so, wenn wir etwas mitbekommen, dann wollen wir das natürlich möglichst schnell auf den Seiten haben, weil die Leute bekommen es in diesem Moment mit. Und wenn sie dann zum Beispiel schauen wollen, hat die Südwestpresse das auf ihrer Seite, wollen wir das denen natürlich auch anbieten in diesem Moment. Also wir müssen schon deutlich schneller arbeiten als die Kollegen im, ich sage es mal, klassischen Printbereich.
Hat diese Geschwindigkeit dann eigentlich auch Auswirkungen auf die Arbeit in der Redaktion?
Also natürlich muss bei uns alles irgendwie schneller gehen und es hat natürlich Auswirkungen. Also man ist schon auch mal ein bisschen im Stress oder sowas. Man muss viele Sachen gleichzeitig machen. Man hat irgendwie einen Telefonhörer in der Hand und tippt gleichzeitig schon was in den Computer rein. Also das passiert schon. Die Recherche, die dann danach vielleicht noch kommt, also wenn man die erste Meldung schon veröffentlicht hat, die darf dann auch ein bisschen länger dauern und die, es kann dann auch gut sein, dass die dann auch noch in die Zeitung kommt. Also es kann, man kann dann schon auch noch die Sache anreichern mit weiteren Informationen und dann am Ende auch einen runden Artikel für die Zeitung zu haben. Also da helfen wir uns eigentlich schon auch gegenseitig, also Zeitung und online.
Gibt es Regeln, an die Sie sich halten müssen, wenn Sie etwas schreiben?
Ja, die gibt es. Es gibt zum Beispiel den deutschen Pressekodex, der verschiedene Regeln enthält, an die sich die Journalistinnen und Journalisten halten müssen. Der ist jetzt in dem Sinne sozusagen nicht verbindlich, aber es werden durchaus Rügen ausgesprochen, wenn sich zum Beispiel Zeitungen oder Medien nicht dran halten. Das wird dann vom Deutschen Presserat ausgesprochen, diese Rüge, wo gesagt wird, das ist unethisch, das ist nicht gut, wie ihr das gemacht habt, das ist nicht journalistischer Standart. Bitte macht's beim nächsten Mal besser und so können wir das einfach nicht bringen als Medium.
Was beinhaltet denn der Kodex und gibt es Strafen, wenn eine Zeitung öfters auffällt?
Strafen, meines Wissens nach. Das ist dann allerdings, wird dann allerdings über die Gerichte eher geregelt. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich fühle mich falsch dargestellt in ihrem Medium, also jetzt nicht unbedingt der Südwestpresse, aber zum Beispiel in einem anderen Medium und sagt, mir ist dadurch ein Nachteil entstanden, dann kann diese Person natürlich zum Beispiel eine Anzeige gegen die Zeitung oder gegen das Medium vorbringen. Und im Pressekodex stehen zum Beispiel solche Dinge, dass man in bestimmten Fällen die Nationalität eines Menschen nicht nennt. Zum Beispiel, wenn die Polizei jetzt schreibt, irgendeine Person hat aus einem Supermarkt, was weiß ich, eine Dose Erbsen geklaut. Dann berichten wir darüber, nennen aber nicht die Nationalität, weil die Nationalität in diesem Zusammenhang überhaupt nichts mit dem Verbrechen zu tun hat. Das kann jeder getan haben im Prinzip. Und warum macht man das? Man macht es deswegen, weil man verhindern will, dass gewisse Vorurteile geschürt werden, dass gewisse Ängste geschürt werden, die, wie gesagt, in diesem Zusammenhang völlig irrelevant sind. Also wir haben da auch eine Verantwortung als Medium unseren Leserinnen und Lesern gegenüber, dass wir nicht irgendwie Ängste schüren, die es nicht braucht, sage ich jetzt mal.
Genau, und zusätzlich haben wir, würde ich schon sagen, auch interne Regeln, also wie die Südwestpresse einfach agiert. Und da geht es zum Beispiel um diese Zwei-Quellen-Regel. Die Person, der etwas vorgeworfen wird, auch zu konfrontieren. Also man könnte nicht sagen, weiß ich nicht, der Oberbürgermeister hat gesagt, weiß ich nicht, die Steuern werden erhöht, sonst irgendwas. Und die Person dann nicht zu fragen, ob das stimmt, wäre natürlich ein No-Go. Also man muss immer die Person, die betroffen ist, erstmal noch mit dem Vorwurf oder dem Anliegen konfrontieren. Und ansonsten gilt es natürlich schon auch, niemanden einfach bloßzustellen. Also das ist eigentlich schon so eine Grundregel, auch bei der normalen Recherche, niemanden bloßzustellen, ist eigentlich schon was man in der Recherche immer berücksichtigen muss.
Wie oft benutzen Sie Social Media bei der Arbeit und wie oft privat?
Genaue Zahlen.
Also genaue Zahlen kann ich nicht liefern. Bei der Arbeit benutzen wir es schon relativ häufig, weil wir ja auch einen eigenen Instagram-Kanal haben. Entsprechend arbeiten wir ja auch damit. Aber wir schauen zum Beispiel auch auf X und Instagram, was die Leute vielleicht gerade so bewegt, was gerade Thema ist, gerade als Reaktion auf verschiedene Dinge, die jetzt passiert sind. Großes Beispiel ist jetzt die US-Wahl. Da haben wir auch ein bisschen geguckt, was beschäftigt die Leute da, was hat sie aufgeregt, wo kann man vielleicht selber nochmal eine Geschichte draus erarbeiten, weil das einfach gerade die Leute bewegt. Und privat muss ich sagen, also ich benutze schon extrem viel Instagram. Ist meistens aber eher so ganz oft auch aus Langeweile, sage ich jetzt mal, wenn man irgendwo steht und wartet und dann guckt man halt aufs Handy und dann scrollt man halt lustig durch Instagram durch.
Aber man muss natürlich auch sagen, wir brauchen das auch irgendwo. Also wir sind ja darauf angewiesen, die Sachen mitzubekommen, die in der Stadt passieren. Da gibt es ja auch diverse Facebook-Gruppen oder so, in denen wir dann öfter mal gucken, was die Leute gerade bewegt, ob es vielleicht irgendein Thema gibt, worüber sich gerade alle aufregen. Und wenn wir das nicht mitbekommen würden, wäre es natürlich ungünstig als die Lokalzeitung. Also wir schauen da schon auch auf Facebook und auf Instagram, ob wir da irgendwelche Themen finden. Wir suchen auch ganz oft Leute über Instagram. Wenn wir beispielsweise jetzt wie bei der US-Wahl jemanden suchen, der aus den USA kommt und in Deutschland lebt und uns dazu was sagen will, dann schalten wir auch oft eine Anzeige auf Instagram, dass sie sich bei uns melden sollen. Und genau so kriegen wir dann eben Ansprechpartner zu vielen Themen auch. Genau, und privat nutze ich auch jegliche Kanäle eigentlich. Aber das verschwimmt natürlich auch. Also auch wenn ich privat mal was sehe, das könnte auch für die Arbeit interessant sein, dann nehme ich das natürlich am nächsten Tag auch mit.
Ah, das ist cool. Nein. Also in Amerika wurden ja bei Facebook und Instagram die Faktenprüfer abgeschafft. Und die Nutzer sollen halt selbst die Hinweise geben, wenn etwas falsch sein könnte. Macht das denn die Arbeit von Ihnen schwerer oder kann das die Menschen beeinflussen und auch die Demokratie vielleicht?
Also ich glaube, dass es die Menschen schon beeinflusst und dass es einen Einfluss auf die Demokratie hat, weil es leider so ist, dass viele Menschen, auch wenn wir täglich mit Medien umgeben sind, dass viele trotz alledem kein Medienverständnis haben. Also wie gehe ich mit Medien um? Kann ich kritisch hinterfragen, wenn ich einen Beitrag sehe? Also überlege ich mir dann, kann das sein? Aus den Erfahrungen, die ich vielleicht selber gemacht habe oder aus anderen Medien, wo ich gelesen habe zu diesem Thema. Und das kann, oder ich glaube fest daran, dass es einen Einfluss auf die Demokratie haben kann, weil natürlich dann entsprechend auch Kräfte, die jetzt nicht besonders demokratiefreundlich sind, ja auch Gerüchte streuen können, die schlicht und ergreifend nicht stimmen und es dann Menschen gibt, die sagen, aber im Internet stand es ja oder auf Facebook stand es ja oder eine Freundin auf Facebook hat mir diesen und jenen Artikel zugeschickt und die muss es ja wissen, so das kam ja von der. Und das ist schon extrem kritisch und als es dann auch rauskam, dass Facebook diesen Faktencheck abschafft, waren wir auch echt bestürzt bis zum gewissen Grad, weil es einfach auch Auswirkungen auf unsere Arbeit haben wird und im Prinzip ja auch schon hat.
Genau, also das kann ich nur unterstreichen. Ich halte es auch für extrem gefährlich, vor allem, weil sich viele Leute halt wirklich auf eine Plattform verlassen, die dann beispielsweise, keine Ahnung, Telegram oder sei es Facebook, ist und alles, was darin steht, irgendwie für bare Münze halten. Und das darf man natürlich nicht. Also es gilt schon immer, auf mehreren Plattformen zu gucken. Und ich meine, Google ist ja riesig. Man braucht sich nicht nur über YouTube oder über eine Plattform zu informieren. Natürlich ist es schwierig, wenn es da wirklich auch keine Instanzen mehr gibt, die das überprüfen. Gerade solche Politiker wie Donald Trump oder so machen sich sowas natürlich auch zunutze, wenn es keine Überprüfungen mehr gibt, die auch teilweise einfach Lügen erzählen. Und die wissen, ihnen wird geglaubt, einfach nur, weil sie ein hochrangiger Politiker sind. Und da gilt es dann natürlich auch, dass wir solche Dinge aufgreifen und widerlegen und unsere eigenen Faktenchecks durchführen. Aber natürlich ist es auch ein enormer Aufwand.
Also ein großer Schritt in die falsche Richtung. Wird es dann für Sie immer und immer schwerer, die Wahrheit von Lügen zu unterscheiden?
Ja, ich glaube auch, das wird durch KI beispielsweise noch viel schwieriger. Also Bilder, die total echt aussehen, aber eigentlich von einem Computer hergestellt sind natürlich für Laien oder Leute, die nicht tagtäglich damit in Berührung kommen, super schwierig zu unterscheiden. Und es ist für uns natürlich auch. Und da gilt es dann einfach, dass mehrere Leute da drauf gucken und dass man sich, wenn man nicht sicher ist, erstmal eine Absicherung schafft. Also nicht einfach irgendwas glaubt, aber ja, auf jeden Fall wird es schwieriger, auch für uns. Und wir müssen immer mehr überprüfen und nachhaken, nachrecherchieren, mehrere Meinungen einholen. Genau.
Sind Sie selber schon mal auf so einen Fake hereingefallen? Und wenn ja, hatte das Auswirkungen auf den Artikel, den Sie geschrieben haben?
Also ich glaube, nein. Aber es kann natürlich durchaus mal sein, es gibt ja auch so April-Scherze oder so, die gerne mal irgendwie eine Stadt oder irgendein Medium verbreitet und dann verbreitet sich so eine Nachricht auch gerne mal irgendwie wie ein Lauffeuer, weil das alle anderen Medien aufgreifen. Sowas kann schon mal passieren. Das ist aber meistens ja nichts so arg Verfängliches. Ansonsten passiert es natürlich mal, dass beispielsweise irgendeine Behörde eine falsche Info rausgibt, weil sie selber einen Fehler gemacht haben, wir das übernehmen und dann muss man das natürlich richtigstellen. Was auch öfter mal passiert ist, dass man einen Namen falsch schreibt, ja, eine Person falsch identifiziert auf einem Foto, das ist natürlich dann schon auch peinlich. Rechtschreibfehler passieren, aber ich glaube, dass wir mal so richtig drauf reingefallen sind, ist mir jetzt nicht erinnerlich.
Sie müssen Ihre Berichte ja meistens sachlich schreiben. Ist es manchmal schwierig, die eigene Meinung zu unterdrücken?
Es kommt immer so ein bisschen aufs Thema an. Bei manchen Themen können wir es, glaube ich, ganz gut abstrahieren. Also halt sagen, okay, das ist jetzt halt die Sachlage und ich berichte darüber. Und bei manchen Themen ist es natürlich schwieriger. Man muss immer wissen, Journalisten sind ja auch Menschen und wir haben auch Meinungen und Erfahrungen. Und entsprechend fließt vielleicht manchmal in manche Berichterstattung fließt dann schon ein bisschen die eigene Ansicht rein. Aber im Großen und Ganzen würde ich behaupten, dass wir es eigentlich ganz gut hinbekommen, über die Dinge sachlich zu berichten. Und falls wir darüber auch irgendwie eine Meinung abgeben können, gibt es ja im Journalismus den Beitrag des Kommentars. Und da darf der Journalist oder die Journalistin ganz offiziell ihre Meinung zu einem Thema kundtun. Deswegen ist er aber auch entsprechend gekennzeichnet als Meinungsbeitrag, damit Leserinnen und Leser einfach verstehen, das ist jetzt nicht irgendwie eine Nachricht, die wir schreiben oder eine sachliche Berichterstattung. Das ist bewusst die Meinung des Autoren oder der Autorin.
Also wenn Sie einen Artikel über ein wichtiges Thema schreiben, aber es für eine bestimmte Personengruppe traurig oder auch wütend machen kann, wie würden Sie dann vorgehen?
Also das Problem oder die Sache ist, dass es bei uns ganz oft so ist, dass es eine Personengruppe gibt, die vielleicht nicht glücklich ist über gewisse Artikel, weil sie vielleicht anderer Meinung ist, weil sie denkt, wird vielleicht nicht richtig dargestellt oder repräsentiert. Das hat man aber immer oder fast immer, vor allem wenn es um wichtige Themen geht oder um kritische Themen. Und man kann es eigentlich nicht ganz umschiffen, weil wir können es nicht allen recht machen und das ist auch nicht der Job eines Journalisten oder einer Journalistin. Unser Job ist es, eine Sachlage oder eben eine Sache so objektiv und neutral wie möglich darzustellen, damit andere Menschen, die vielleicht nicht in dem Thema drin sind, begreifen, worum es geht, warum sich da vielleicht manche Personengruppen gerade aufregen, woher überhaupt vielleicht eine generelle Aufregung herkommt. Und wie gesagt, da ist einfach das Problem, es wird immer irgendjemanden geben, der sagt, ich bin unglücklich darüber, wie das jetzt geschrieben worden ist.
Also Sie schauen auf die Mehrheit, also zum Beispiel, wenn die Mehrheit diesen wichtigen Beitrag halt will, dann schreiben Sie ihn.
Nein, wir schauen darauf, was ist richtig und was ist wichtig. Also wenn es ein politisches Thema ist oder ein Thema, das die Stadt bewegt oder das, wenn irgendwer was falsch gemacht hat, dann gibt es natürlich vielleicht Leute, die sich darüber aufregen, dass man den Artikel gemacht hat, aber man würde es trotzdem tun, auch wenn es nicht die Meinung der Mehrheit ist. Also da geht es schon eher darum, was ist richtig und wichtig.
Müssen Sie manchmal Sachen im Bericht auch weglassen, dass man es nicht falsch versteht? Oder schreiben Sie wirklich alles rein, was Sie wissen?
Also wir versuchen eigentlich immer in jeden Bericht das reinzuschreiben, was wir halt wissen, also die Informationen, die wir haben. Und falls wir mal in Anführungszeichen was weglassen müssen, versuchen wir es in einem anderen Bericht aufzufassen, aufzugreifen wieder. Das hat aber eher den Hintergrund, dass man sagt, okay, rein von wie der Artikel jetzt gerade aufgebaut ist oder von der Thematik passt das jetzt gerade nicht so ganz gut rein, aber wir fassen es in einem anderen Artikel wieder auf, damit wir eben den Leserinnen und Lesern vollumfänglich die Info einfach bieten können. Und damit vielleicht auch keine Verwirrung entsteht. Das ist ungefähr so wie bei einem Buch, wo man sagt, ihr habt jetzt ein Kapitel, da steht die Info drin und im nächsten Kapitel wird eine andere Geschichte erzählt, in Anführungszeichen. Und so versuchen wir es dann eben auch aufzuteilen, zu sagen, okay, in dem Artikel beleuchten wir jetzt diesen Aspekt des Themas und in einem anderen Artikel greifen wir einen weiteren Aspekt des Themas auf, damit die Leute auch einfach ein bisschen Überblick haben, was da jetzt alles eigentlich passiert und ja, wie groß das Thema letztendlich auch sein kann.
Würde ich vielleicht noch ergänzen, dass es natürlich auch Themen gibt, beispielsweise politische Themen, bei denen man Informationen bekommt, die man aber nicht verbreiten soll. Also es gibt schon auch Hintergrundgespräche mit Politikern, beispielsweise unsere Redaktion in Berlin. Die treffen sich auch so mit Politikern, die ihnen schon mal was erzählen, das man aber nicht sofort schreiben darf. Es darf aber dann durchaus in die Berichterstattung mit einfließen, die dann später folgt, sobald es dann bestätigt ist. Oder auch gibt schon auch Fälle, wo die Polizei sagt, das bitte noch nicht schreiben, da sind noch nicht alle Personen, die es betrifft, informiert, bitte noch zurückhalten, das gibt schon auch. Aber im Normalfall versuchen wir natürlich alles, was wir rausgeben dürfen, auch rauszugeben. Genau. Oder manchmal gibt es auch sehr kritische Zitate von Menschen, die vielleicht nicht für alle Leserinnen und Leser bestimmt sind. Da würde man dann wahrscheinlich nochmal in die Absprache gehen, ob das wirklich so veröffentlicht werden soll oder nicht.
Was würden Sie denn machen, wenn Ihnen jemand Geld anbieten würde, und wie viel Geld müsste es sein, dass Sie etwas Bestimmtes schreiben?
Kein Geld. Also ich würde nicht etwas Bestimmtes schreiben, bloß weil mir jemand Geld anbietet. Das verbietet mir tatsächlich meinen Berufsethos und auch für mich als Mensch ginge das nicht, dass man mich da so besticht. Ich fände es auch ehrlicherweise eher kränkend, wenn jemand auf mich zukommt und denkt, wenn wir ihr Geld anbieten, dann schreibt sie etwas Bestimmtes. Also das wäre ein absolutes No-Go.
Also wenn es da um Werbung geht beispielsweise, kann man immer an die Anzeigenabteilung verweisen. Da kann jemand eine Werbung schalten und Geld zahlen und dann wird es in der Zeitung gedruckt. Aber wenn es natürlich irgendwas anderes ist, wenn jemand von uns das verlangen würde, also ich glaube, da würden die meisten hier im Hause sagen, dürfen wir nicht, machen wir nicht, wollen wir nicht. Sonst hätten wir den Beruf wahrscheinlich so auch nicht gewählt. Und wir sind ja schon auch angehalten, auch Geschenke abzulehnen und so, damit da nie irgendein Verdacht käme, dass wir bestechlich wären. Das dürfen wir nicht.
Dürft ihr alles schreiben, was ihr wollt, oder gibt es Dinge, die ihr nicht veröffentlichen könnt?
Also eigentlich dürfen wir schon alles schreiben, was wir wollen. Im Sinne von, wie drücke ich das jetzt aus? Wenn ich jetzt sage, ich habe ein Thema, das würde mich interessieren und ich habe die entsprechenden Quellen und ich kann das entsprechend gut vermitteln und es hat auch ein Interesse für die Leserschaft, dann warum sollte ich es nicht schreiben dürfen?
Natürlich wäre es schwierig zu rechtfertigen, wenn man über seine Lieblingsfernsehsendung irgendwie einen großen Artikel schreiben wollen würde, den vielleicht auch dann nicht viele interessiert, dann würde wahrscheinlich die Chefredaktion sagen, ja, sollten wir wieder einstellen, das wird nicht so gut geklickt oder liest keiner. Dann, ja, müsste man damit leben.
Vielleicht noch ergänzend, also worüber wir nicht schreiben sollten, ist, wenn wir in irgendeiner Form von einem Thema persönlich betroffen sind, zum Beispiel, weil dann die Nähe zu diesem Thema für uns als Schreibende einfach zu stark da ist. Oder wenn wir jetzt, keine Ahnung, eine Freundin oder ein Freund oder ein Familienmitglied ist von einer Sache betroffen, dann würde ich vielleicht zu einem Kollegen oder zu einer Kollegin gehen und sagen, hey, da ist eine gute Geschichte dahinter, aber ich kann sie nicht schreiben, weil das ist meine Freundin oder das ist mein Partner oder wie auch immer. Dass wir einfach dann nicht in in die Zwickmühle kommen, über etwas zu schreiben, wo wir zu nah dran sind, als im Privaten dann auch noch und persönlich. Weil wir dann natürlich diese Objektivität und Neutralität vielleicht aus verständlichen Gründen auch gar nicht mehr halten könnten.
Was gefällt Ihnen am meisten an Ihrer Arbeit?
Also mir gefällt am meisten, dass es so abwechslungsreich ist, dass man nie weiß, was einen erwartet irgendwie an einem Tag. Passiert heute irgendwas Großes? Passiert heute irgendwas Tolles? Irgendwas nicht so Tolles? Also es ist nicht so vorhersehbar einfach. Deshalb wird es auch eigentlich nie langweilig, würde ich sagen. Man ist selber immer informiert, auch über die Nachrichtenlage. Und man trägt natürlich auch dazu bei, dass die Leute einfach die Sachen erfahren, die sie wissen sollten. Das ist, glaube ich, schon auch der Grund, warum viele den Beruf ergreifen, weil man einfach auch das Interesse hat, den Leuten bei der Meinungsbildung zu helfen.
Dem kann ich nur zustimmen. Mir gefällt zudem auch noch, dass man als Journalistin, als Journalist halt ganz oft auch hinter die Kulissen schauen kann von verschiedenen Dingen oder genau, also dass man einfach so Sachen sieht und mitbekommt, die man jetzt, wenn ich jetzt, ich sag's mal, dran vorbeilaufen würde, so gar nicht wahrnehmen könnte und dürfte ja auch, weil die Leute jetzt ja auch nicht sagen würden, hey, kommen Sie rein. Und wenn ich jetzt aber sage, hey, ich würde da gerne einen Bericht drüber schreiben, ich finde das interessant, dass die Leute zum Teil viel offener sind und mir dann auch Sachen erzählen. Und wie gesagt, dass man einfach so ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann und dass man Leuten ja auch durch bestimmte Berichte ja sogar auch helfen kann. Also als Beispiel, ich habe mal vor vielen, vielen Jahren über Geflüchtete in Schäklingen geschrieben, denen es nicht so gut ging, die keine gute Wohnungsunterkunft hatten. Das war einfach nur so eine Bestandsaufnahme und kurz darauf hat sich ein Verein gegründet, der diesen Bericht gelesen hat, der gesagt hat, wir haben das mitbekommen, wir haben das gelesen und wir wollen diesen Leuten helfen. Und ohne Zeitung wäre das so wahrscheinlich gar nicht passiert. Und das sind so Momente, wo man sagt, genau deswegen mache ich diesen Job und genau deswegen ist dieser Job auch so schön.
Weil ich habe halt gerade sehr gelächelt, weil wir dürfen ja auch als Journalisten, sage ich jetzt mal, viel hinter die Kulissen schauen. Also deswegen muss ich gerade ein bisschen lächeln.
Kann ich mich nur anschließen, man hat immer VIP-Rechte. Wir sind jetzt ja so zwischen 10 und 14. Wenn wir dann ungefähr in Ihrem Alter sind, wie denken Sie, wird sich der Journalismus verändert haben?
Das ist keine einfache Frage, die stellen wir uns auch jeden Tag. Wir fragen uns natürlich auch, wo es für uns hingeht, wie es weitergeht. Sicher ist, dass es in irgendeiner Form immer Journalistinnen und Journalisten geben muss, einfach um genau solche Fake News oder sonst irgendwas entgegenzuwirken. Also Leute, die das wirklich auch professionell machen, dafür Geld bekommen. Ob es dann später irgendwann noch eine gedruckte Zeitung in der Form gibt, wie wir sie heute noch in der Hand halten, das wissen wir auch nicht. Aber ich denke mal, online wird es auf jeden Fall noch sehr lange weitergehen. Und es ist auch wichtig, dass es weitergeht.
Dem kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, dass die Arbeit aber auch in den kommenden Jahren schwieriger sein wird, eben weil wir viel auch mit KI dann zu tun haben werden, weil momentan auch weltweit gerade viele Kräfte unterwegs sind, die halt letztendlich antidemokratisch sind, entsprechend auch nicht besonders pressefreundlich, nenne ich es jetzt mal, unterwegs sind. Und das wird unsere Arbeit als Journalistinnen und Journalistin bis zum gewissen Grad auch erschweren. Aber umso wichtiger ist es, dass es diesen Berufsstand weiter gibt und dass es Menschen gibt, die sich dafür einsetzen und sagen, es ist wichtig, dass wir uns dem nicht beugen und dass wir was dagegen halten.
Was war denn die spannendste oder schönste Geschichte, die Sie denn jemals in einen Bericht packen durften?
Ich glaube, eine der coolsten Geschichten, die ich bisher gemacht habe, war eine größere Reportage, wo ich einfach mal mit einer im Pflegedienst mitgefahren bin. Es ist auch einfach so ein Beruf, über den man super wenig weiß. Man kriegt es eigentlich im Alltag ganz wenig mit, es sei denn, man ist natürlich selbst betroffen irgendwie und braucht Pflege im Alltag. Und da zu sehen, wie glücklich die alten, älteren Menschen einfach auch waren über die Hilfe, und wie man da mit offenen Armen empfangen wurde, darüber zu schreiben, ein bisschen aufzuklären, auch ganz interessante Persönlichkeiten kennenzulernen, das war schon eine Sache, die mir einfach in Erinnerung bleiben wird.
Ja, ich glaube, ich habe meinen Lieblingseinsatz, nenne ich es jetzt mal, gerade vorher schon beschrieben, wie gesagt, mit den Geflüchteten, die da in einer prekären Wohnsituation waren und wo sich dann auf meinen Bericht hin einfach mehrere Menschen gefunden haben, die gesagt haben, hey, wir haben das mitbekommen, wir wussten gar nicht, dass es so ist und wir wollen diesen Leuten helfen. Genau, und das war einfach, wie gesagt, so ein schöner Moment, wo man denkt, ah, cool, deswegen macht man diesen Job. Und besonders schön war halt, weil das noch in meiner Ausbildung war, als das passiert ist und wo man einfach nochmal so eine Bestätigung bekommen hat, man hat den richtigen Beruf gewählt in dieser Hinsicht.
Welchen Vorteil hat der Online-Journalismus im Gegensatz zu zum Beispiel den Radiojournalismus?
Also ich weiß gar nicht, ob ich es Vorteil unbedingt nennen würde. Es sind, glaube ich, beides wichtige Medien. Was natürlich im Online-Journalismus schon nochmal ein bisschen anders ist, ist, dass man einfach Platz hat und Zeit. Also ich glaube, man kann halt die Dinge noch mal ein bisschen tiefergehend beschreiben. Wenn man, also online hat man ja auch keine begrenzte Zeichenzahl, wie jetzt zum Beispiel in der Zeitung. So viel, wie die Geschichte hergibt, so viel kann man auch schreiben. Und ich glaube jetzt zum Beispiel beim Radio ist ja auch die Zeit immer so ein Kriterium. Und in der Kürze kann man dann vielleicht nicht alles so ausführlich sagen, wie man es gerne möchte.
Als Online-Journalistinnen müssen Sie da eigentlich spät abends auch noch arbeiten?
Ja, wir haben hier in unserer Online-Redaktion haben wir einen Schichtdienst. Das heißt, der Frühdienst fängt um 6 Uhr morgens bereits an und die letzte Person hört um 22 Uhr abends auf.
Und es gibt natürlich auch noch Ausnahmefälle, wenn beispielsweise, sei es nur ein spätes SSV Ulm-Spiel, da müssen die Leute natürlich länger arbeiten oder Einsatzlagen.
Und wir sind im Prinzip immer da. Also Wochenende sind wir besetzt und auch an den Feiertagen ist immer jemand in der Online-Redaktion da.
Ist es denn in den genannten Zeiten am Tag dann auch vielleicht jemandem auch mal passiert, dass er eingenickt ist, weil er noch müde war?
Schlafen sehen habe ich noch niemanden, aber man hat schon mal verschlafen. Also das gab es schon auch mal. Also der Frühdienst war auch nicht immer am Start. Aber ich würde sagen zu 99,9% auf jeden Fall. Also bevor jemand 2 Tage und Nächte durcharbeitet und hier am Schreibtisch einschläft, würde man ihn wahrscheinlich auch nach Hause schicken.
Und es ist auch so, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die sehr gerne zum Beispiel vormittags arbeiten, weil sie einfach Morgenmenschen sind. Und dann gibt es Kollegen, die sagen, ist überhaupt nicht meins, ich mache lieber den Spätdienst, weil ich damit viel besser klarkomme. Also das können wir ein bisschen aufteilen zum Glück.
Was war das Späteste, bis wann Sie einmal gearbeitet haben? Oder das Früheste, wo Sie angefangen haben, je nachdem?
Ich glaube, mein Spätestes war, als Notre Dame damals gebrannt hat. Da war ich, glaube ich, bis 1 Uhr oder 1:30 Uhr morgens hier, weil einfach so viel passiert ist in der Zeit und man dann auch immer gesagt hat, okay, da kommt jetzt gerade noch eine Info und noch eine Info und man will den Artikel aktuell halten. Und irgendwann muss man aber auch selber sagen, okay, jetzt vielleicht mal Schicht im Schacht und nach Hause gehen und jetzt kommen gerade sowieso keine Informationen mehr rein und man kann den Artikel gar nicht mehr nochmal aktualisieren. Also ja, 1 Uhr, 1:30 Uhr. Wobei während Schwermontag haben wir auch schon mal eine Nacht durchgemacht tatsächlich. Also das kann durchaus auch passieren, aber das sind die absoluten, wirklich die absoluten Ausnahmefälle.
Ich glaube, ich habe auch schon mal nachts so eine Faschingsreportage geschrieben. Da muss man dann natürlich auch so ein bisschen durch die Festzelte und Kneipen ziehen und die Leute noch fragen. Aber es war jetzt, glaube ich, auch nicht so viel später als irgendwie 0 Uhr, 1 Uhr. Und dann fängt man natürlich am nächsten Tag auch nicht schon um 6 Uhr wieder an, sondern bleibt erstmal noch liegen. Und das Früheste war jetzt, glaube ich, bei der US-Wahl, weil natürlich da die Zeitverschiebung dazu kommt. Und da war bei uns schon jemand um 1 Uhr nachts da und ich kam, glaube ich, um 3 oder um 4 dazu.
Wann hatten Sie das Interesse am Journalismus?
Also bei mir hat es, glaube ich, schon relativ früh angefangen. Ich habe schon während der Schulzeit für die Schülerzeitung gearbeitet und habe dann auch unter anderem Medienwissenschaften studiert, eben mit dem Blick darauf, dass ich da gerne mal in diesem Bereich arbeiten möchte. Und dann bin ich da irgendwie drin hängen geblieben, habe dann auch hier das Volontariat in der Südwestpresse gemacht, bin dann entsprechend auch offensichtlich als Redakteurin übernommen worden. Ja, also zu Schulzeiten hat sich das im Prinzip schon bei mir abgebildet.
Ich würde sagen, bei mir war es ein bisschen später. Also ich wusste nicht schon immer, dass ich irgendwie Journalistin werden will. Mich hat aber schon immer eine Zeitung irgendwie begleitet. Ich habe schon immer Medien konsumiert. Ich habe immer schon meine Digital-Abos auch auf dem Handy gehabt. Habe schon immer gerne gelesen auch, aber noch nicht so viel selber geschrieben. Und ich habe dann erst im Praktikum tatsächlich gemerkt, dass mir das auch liegt und dass ich das auch selber gerne mache.
Waren Sie schon immer gut in Deutsch und muss man als Online-Journalistin oder als normaler Zeitungsschreiber gut in Deutsch sein?
Also ja, ich war zu Schulzeiten schon gut in Deutsch, sehr gut in Deutsch, aber ich glaube, man muss jetzt nicht alles super können, was man so im Deutschunterricht macht. Also da gibt es bestimmt auch Aufgaben, die man für den späteren Beruf nicht braucht. Was natürlich schon wichtig ist, ist Grammatik und Rechtschreibung, dass man das kann. Und das ist aber auch Übungssache. Also ich würde sagen, dranbleiben.
Also es ist von Vorteil, wenn ihr natürlich die Sprache beherrscht, in der ihr einen Artikel schreibt. Aber wie Laura gerade schon gesagt hat, das, was ihr im Deutschunterricht lernt, braucht ihr im Zweifelsfall nicht alles später für diesen Beruf. Also ich habe in meiner ganzen Karriere hier noch nie eine Gedichtsanalyse machen müssen zum Beispiel. Aber ihr müsst natürlich ein Gespür für Sprache haben, wie man eine, in Anführungszeichen, wie man eine Geschichte auch erzählt, wie man schnell zum Punkt kommt auch, also nicht zu verschachtelt dann schreiben und reden. Das ist von Vorteil, wenn ihr das könnt.
Das war's mal wieder mit dem Podcast der Freitagsreporter.
Unsere Gesprächspartner waren gerade Leonie Maschke und Laura Liboschik von der Ulmer Südwestpresse. In einer Zeit, in der wir ständig mit Informationen aus den Medien und sozialen Netzwerken konfrontiert sind, ist es besonders wichtig, nicht alles sofort zu glauben. Immer erstmal nachdenken und hineinschalten, bevor man etwas postet oder teilt. Fakten checken, Quellen prüfen. Nur so können wir uns vor Fake News schützen. Und damit ist das Thema Fake News auch schon wieder vorbei. Aber ihr habt ja keine Ahnung, was für ein super krasses Thema wir als nächstes geplant haben. Das ist definitiv noch cooler als das Thema Fake News. Also seid gespannt. Und übrigens, bis wir die Podcasts zu diesem unglaublichen neuen Thema raus haben, könnt ihr uns auch auf Radio Free FM freitags von 15 Uhr bis 16 Uhr hören. Und zwar mit spannenden Themen und verschiedenen Gruppen.
Von Kids für Kids. Etage, das Kinder- und Jugendmedienzentrum des Stadtjugendring Ulm.